Bevor die Predigt losgeht, wollen wir dich kurz auf etwas Wichtiges aufmerksam machen. Ab September starten beim EBTC wieder unsere berufsbegleitenden Lehrgänge. Zu unserem 25-jährigen Jubiläum haben wir ab sofort die Gebühren für alle Bibelkunde-Lehrgänge um 25% reduziert. Besonders wertvoll ist es, als Ehepaar gemeinsam zu studieren. Deshalb gibt es ab sofort zusätzlich 50% Rabatt auf die Studiengebühren der Ehefrau, wenn ihr als Ehepaar gleichzeitig am EBTC studiert. Eine ideale Gelegenheit, Seite an Seite geistlich zu wachsen. Schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei, ebtc.org/Bibelschule, und meldet euch direkt an. Jetzt wünschen wir dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
Bevor die Predigt losgeht, wollten wir dich kurz auf etwas Besonderes aufmerksam machen. Ab September starten am EBTC wieder unsere neuen Lehrgänge, zum Beispiel mit Bibelschule mit Gewinn. Dort lernst du, wie du die Bibel selbst studieren kannst und das Ganze gewinnbringend in der Gemeinde einsetzt. Die Lehrgänge finden an mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz statt. In Berlin, bei Köln, Soest und in Zürich. Vielleicht ist es ja genau das Richtige für dich. Schau einfach mal auf ebtc.org/Bibelschule vorbei. Dort findest du alle weiteren Informationen. Jetzt wünschen wir dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Rückblickend möchte ich nur sagen, wenn es hier um biblische Apologetik geht, dann ist das nicht irgendwie ein Rezept, wie wir Menschen zum Glauben führen können, mit Garantie. Aber ich glaube, es ist der biblische Weg, um das Wort Gottes zu verteidigen. Wir haben gehört gestern, dass wir dazu aufgefordert sind, nach 1. Petrus 3,15 eine Apologia, so wie das griechische Wort zu geben, oder eine Apologie zu geben, eine Verteidigung. Und diese Verteidigung müssen wir geben im Lichte der Fakten, die die Schrift uns gibt. Wir müssen genau wissen, zunächst wie der Mensch aufgebaut ist, wie der Mensch funktioniert, wie sein Denken funktioniert. Wir haben gesehen, dass auch zwischen der Verteidigung des Evangeliums und der Evangelisation eine enge Beziehung besteht. Es gibt oftmals Situationen, wo wir überhören, dass Leute argumentieren über die Schrift. Vielleicht ein Evolutionist mit einem, der an die Schöpfung glaubt, und wir sehen, wie der Bibelgläubige Argumente aufführt und immer mehr Argumente auf den Tisch bringt aus der Wissenschaft und legt alle. Es ist so, dass der ungläubige Mensch diese Argumente wohl hören kann, aber er kann sie nicht verstehen, dass es geistlichen Einfluss auf ihn hat. Es ist nicht, als wenn wir eine Waagschale oder eine Waage vor uns haben und der Ungläubige legt seine Argumente auf die eine Seite und wir als Gläubige legen andere logische, rationale Argumente außerhalb der Schrift auf die andere Waagschale und sagen, aus unserer gewonnenen Erkenntnis legen alles darauf und sagen, ja, das kann gar nicht angehen, du kannst gar nicht Evolution, da fehlt ja noch irgendwas, und dass du alles versuchst zu widersprechen, was sie haben, und hoffen, dass du damit den Ungläubigen zu Gott führen kannst. Das haben wir erkannt darin, dass der Mensch in seinem ganzen Wesen verdorben ist. Wir haben von der Verderbtheit oder totalen Verdorbenheit des Menschen gesprochen, obwohl der Mensch ein Verstand hat und dieser Verstand auch noch funktioniert, hat er diesen Verstand, gebraucht er ihn dafür, um die Wahrheit zu unterdrücken. Alles, was er von Gott weiß, unterdrückt er und verkehrt es in eine Lüge. So hat der Römerbrief uns das dargestellt. Wir haben von dem Umfang der Verdorbenheit gesprochen, dass sich eigentlich in jegliche Bereiche des Lebens eines Menschen bezieht. Und dann haben wir von den Grundzügen der Apologetik gesprochen. Dass die Apologetik, mussten wir zuerst mal erkennen, dass das ganze Wesen erheblich beeinflusst ist. Und der zweite Punkt ist, der Mensch ist hinsichtlich seiner Erkenntnis nicht neutral. Ja, es ist nicht sein Denken ist nicht neutral, es ist negativ beeinflusst, es ist sündig. Und deshalb nützt es nicht, dass wir reine Fakten auf den Tisch legen, ohne ihn das Evangelium zu präsentieren, ohne ihn das Wort Gottes zu bringen. Wir gehen da nachher noch ein bisschen genauer drauf an. Ich hoffe, dass wir nachher noch Zeit haben, um ins Gespräch zu kommen und ein paar Fragen zu beantworten. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass Fakten konnten nicht alleine für sich selbst sprechen. Die Menschen zu Jesu Zeit haben gesehen, dass Jesus auferstanden ist und sie glaubten trotzdem nicht. Wir haben über Lazarus gesprochen und den reichen Mann. Ja, der reiche Mann wollte gerne, dass jemand zu seinen Brüdern gehen würde, um sie zu warnen, von den Toten auferstehen würde. Aber selbst die Antwort war da. Wenn sie Mose und den Propheten nicht glauben, so würden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferstehen würde. Mose und Propheten ist die Schrift, zu der Zeit das Alte Testament zusammengefasst. Viele waren Zeugen der Zeichen und Wunder, die Jesus vollbrachte. Ich denke an die Pharisäer, die vor Jesus stehen und Jesus heilt den lahmen Menschen, der da liegt auf seiner Bahre und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben und dann als nächstes geh nach Hause, nimm deine Matte, steh auf. Und was machen die Pharisäer? Sie klagen ihn an, weil er das am Sabbat macht. Anstatt zu sagen, Mensch, das haben wir noch nie gesehen. Wisst ihr, das kam nicht jeden Tag vor, dass da Wunder geschahen. Da kam nicht jeden Tag jemand vorbei, das gab es nicht. Das ist etwas Übernatürliches und sie hätten sofort wissen müssen, er ist der Messias. Unserer theologischen Auffassung entsprechend ist es den Ungläubigen unmöglich, Gott zu erkennen und ihn zu verstehen. Warum? Weil sie geistlich tot sind. Das haben wir auch gesagt. Der Verstand der Ungläubigen funktioniert zwar noch, das Einzige, was sie hervorzubringen vermögen, ist, dass sie Eitelkeit hervorbringen, Bosheit und Auflehnung. Und da gibt es keine Ausnahme. Da kommt nicht irgendwie ein guter Mensch auf die Welt und sagt, hey, ja, ich bin sündlos, das war nur unser Herr Jesus. Ne? Das Dritte ist, der Mensch besitzt einen unvermeidlichen Sinn für Gott. Da haben wir auch drüber gesprochen. Er kann nicht beschreiten, dass Gott wirklich existiert. Und da möchte ich jetzt nochmal ansetzen. Und das ist das Allerschönste an der Argumentation, wenn wir mit dem Ungläubigen reden, ist, du brauchst ihm die Existenz Gottes nicht beweisen. Er weiß, dass es Gott gibt. Schlag noch einmal bitte Römer 1, 18 auf bis 20. Römer 1, 18 bis 20. Das ist äußerst wichtig zu verstehen. Da heißt es, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten oder unterdrücken. Wie heißt es nochmal im Englisch? Suppress, ja. Unterdrücken praktisch. Weil sie das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Deshalb ist genau dieser Punkt, ist an Römer 1, das ist unser Einstiegspunkt für jedes Gespräch mit einem Ungläubigen. Und zwar fangen wir nicht an zu sagen, hey, lass mir, komm mal her, ich beweise dir mal, dass es einen Gott gibt. Nein. Du fängst davon an und sagst, es gibt Gott und du weißt es ganz genau. Carrie hat vorhin erzählt, hat gesagt, es gibt eigentlich keine Atheisten. Das Wort Atheist kommt eigentlich nur einmal vor in der Schrift, im Epheserbrief. Aber das ist im anderen Kontext. Aber es gibt keine Atheisten. Sie wissen, dass es Gott gibt, aber sie unterdrücken nur ihr Wissen. Und du hast eine Grundlage, auf der du mit ihnen argumentieren kannst. Und du wirst feststellen, wenn du den Leuten sagst, hey, du weißt, dass es Gott gibt, dass sie eigentlich nichts einzuwenden haben, als irgendein zusammenhangloses Zeug, das keinen Sinn macht. Denn sie wissen an der Schöpfung, an dem, was sie wahrnehmen können, dass es Gott gibt. Bernard Ramm hat einmal gesagt, in der Schrift finden wir nirgends eine theistische Beweisführung. Sie versucht auch nie, die Existenz Gottes zu beweisen, so wie wir das in der Geschichte der Philosophie und auch heutzutage viel in der Theologie sehen. Ist nicht nötig. Das ist die Voraussetzung, die wir haben. Gott hat ihnen ein inneres Wissen darum gegeben, dass es Gott gibt. Auch des Weiteren leben die Ungläubigen in einem konstanten Widerspruch, weil ihr Gewissen sie ständig anklagt. Schlagt mal ein Kapitel weiter auf, Römer 2. Römer 2, Vers 14. Da heißt es, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Ich weiß nicht, wer von euch die Taliabu-Videos gesehen hat. Das ist ein indonesischer Stamm. Unser Freund Steve Lonetti ist dort vor vielen Jahren in einen Stamm gegangen, die haben nie Weiße vorher gesehen. Die haben nie Weiße gesehen. Aber sie wussten ganz genau, sie wussten auch nichts von Gott. Sie haben ihre eigenen Götzen gehabt und sie haben sich immer gefragt, wie können wir nur ewiges Leben haben? Sie haben immer nur festgestellt, sie finden keine Antwort darauf. Aber sie hatten ein eigenes Gesetz. Und dieses Gesetz war, dass sie wussten, wenn wir jemanden umbringen, das ist falsch. Die haben das verscharrt, die haben Leute verscharrt, die sie umgebracht haben. Sie haben sich versteckt, sie haben das heimlich getan. Sie haben heimlich Ehebruch begangen. Das haben sie nicht in aller Öffentlichkeit gemacht. Sie haben ein inneres Wissen darum gehabt, dass das verkehrt ist. Woher? Woher haben sie das? Von Gott. Das ist von Gott eingegeben. Und so sind die Nationen sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, heißt es Vers 15, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Okay. Außerdem stehlen Atheisten, sogenannte Atheisten, solche, die nicht oder Ungläubige, Gottes Gedanken. Sie stehlen Gottes Gedanken. Was meint ihr, warum es in Deutschland ein Gesetz gibt, du sollst nicht sterben, du sollst nicht morden oder du sollst nicht stehlen? Ja? Das ist auch, es gibt bürgerliches Strafgesetzbuch, ein Strafgesetzbuch und da gibt es Strafgesetze. Wo kommen die denn her? Hat die sich irgendjemand aus dem Finger gesogen? Diese Gesetze wurden gemacht, weil der Mensch ein moralisches Empfinden hat. Woher kommt das? Das kommt von Gott. Gott hat gesagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Lange, lange Zeit war Ehebruch auch in unserer Gesellschaft verpönt. Selbst Homosexualität, Gesetze im Strafgesetzbuch sind gelöscht worden heute. Warum? Weil das Gewissen weniger funktioniert, immer weniger. Und je mehr Sünde reinkommt und je mehr man vom Gott wegrückt, desto weniger funktioniert auch das Gesetz, das Gewissen. Und man schreibt neue Gesetze. Aber eigentlich stehlen sie von dem, was Gott geschaffen hat. Nun, was ist biblische oder präsumptionale Apologetik, eine prämissenorientierte Apologetik? Es ist eine Gegenüberstellung zwischen der christlichen und der nichtchristlichen Weltanschauung. Präsumption, das sind grundlegende Ausgangspunkte oder Voraussetzungen, werden anderen Präsumptionen oder Prämissen gegenübergestellt. Wenn ich mit einem Nichtchristen, einem Ungläubigen ins Gespräch komme, dann hat er andere Grundvoraussetzungen, andere Prämissen. Seine Prämisse ist, es gibt keinen Gott. Meine Prämisse ist, es gibt Gott und Gottes Wort ist wahr. Deshalb eine prämissenorientierte Apologetik. Wir geben dem Ungläubigen zu, das Wort Gottes ist der höchste Standard, den es überhaupt gibt. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das wird er vehement bekämpfen. Aber das geben wir ihm zu. Und seine Prämisse ist, es gibt keinen Gott. Deshalb kann, ich habe das glaube ich gestern schon mal erwähnt, dass bei all seinen Forschen und wissenschaftlichen Untersuchungen niemals unterm Strich Gott herauskommen, weil er ohne Gott beginnt. Und die Bibel sagt, du kannst noch so viele Fakten auf den Tisch legen, er wird niemals durch diese Fakten zum Glauben kommen.
Ja, aber man kann das doch verbinden, nicht?
Das kann man auch. Das kommen wir auch noch drauf hin. Ich rede nur davon, dass wir mit Fakten, ohne das Wort Gottes zu bringen, können wir die Menschen nicht überzeugen. Und ich sag dir auch noch, wo der Unterschied ist. Ich weiß, ich kenne deine Unruhe. Die hatte ich auch. Ja. Die präsumptionale Apologetik stellt einen Frontalangriff auf das Gedankengut des Ungläubigen dar. Der Ungläubige wird mit Gedanken konfrontiert, der seinen eigenen diametral entgegengesetzt ist. Die gemeinsame Basis oder Grundlage im Gespräch ist nicht deshalb faktische Natur, sondern es geht darum, dass jeder um die Existenz Gottes weiß. Okay? Präsumptionalismus oder präsumptionale Apologetik betrachtet den Verstand und die Beweise innerhalb des biblischen Rahmens. Und da sind wir bei den Argumenten und auch bei der Wissenschaft. Wir sind nicht gegen die Wissenschaft. Sie muss nur im Lichte der biblischen Wahrheiten gesehen werden. Und du kannst den Menschen nicht schon mit biblischen oder wissenschaftlichen Fakten kommen, wenn du ihn noch nicht mal auf die Anklagebank gesetzt hast und ihm gesagt hast, du bist ein Sünder, du musst Buße tun. All diese Beweisführung nützt ihm überhaupt nichts, weil er geistlich tot ist. Er muss erstmal lebendig gemacht werden, um das zu verstehen. Okay? Und lebendig wird er nicht gemacht durch externe, außerbiblische Beweisführung oder wissenschaftliche Beweisführung, ohne dass er weiß, dass er ein Sünder ist und Buße tun muss. Wir gehen noch genauer darauf an. Sünder werden aufgerufen, sich unter die Herrschaft Christi zu stellen und ihre Gedanken den seinigen anzupassen. Alles andere ist töricht. Der Anhänger des Präsumptionalismus oder dieser Apologetik setzt den Ungläubigen auf die Anklagebank Gottes. Da, wo wir es nicht machen, und das Gängige heute ist, dass manchmal dem Ungläubigen gebilligt wird, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Und dass er dich in die Schuld setzt oder dich herausfordert, Argumente zu bringen dafür, dass er wirklich existiert. Und das funktioniert nicht. Wir müssen andersrum handeln. Wir müssen den Ungläubigen auf die Anklagebank Gottes setzen, wo die Sünden seines Herzens und seiner Gesinnung offenbar werden. Die Wahrheit wird in Übereinstimmung mit der Wahrheit verteidigt. Einer unserer Professoren hat den Präsumptionalismus anhand eines bekannten Kinderliedes definiert. Ich glaube, es kommt aus dem Englischen. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Das ist prämissenorientierte Apologetik. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Das ist so eine einfache Aussage und doch so tiefschürfend. Wisst ihr was? Wir wissen überhaupt nichts ohne die Bibel. Und wir müssen dem Ungläubigen zugeben, dass die Bibel die höchste Instanz ist und dass wir der Bibel Glauben schenken. Du kannst die Bibel, und ich betone das, du kannst die Bibel nicht durch einen externen Faktor beweisen. In einem mathematischen Sinne sagen, hier, ich habe die Beweise, dass die Bibel Wahrheit ist. Dann würdest du die Bibel kleiner machen als diesen externen Faktor, mit dem du die Bibel bewiesen hast. Das Höchste, die höchste Autorität kannst du nicht durch einen externen, das ist ein bisschen philosophisch vielleicht für einen oder anderen, aber das ist unmöglich. Dann wäre diese externe Faktor größer. Was sind die Merkmale dieser Apologetik? Die alles entscheidende Voraussetzung oder Prämisse ist, dass Gott gehauchte und sich selbst bewahrheitende Wort Gottes. Also unser Vordersatz ist, dass die Bibel das unfehlbare Wort Gottes ist. James Grier sagte, eine echte Verteidigung des Christentums erfordert eine offene Kommunikation der sich selbst bewahrheitenden Schrift gegenüber dem Menschen. Es wäre nutzlos, eine sich selbst bewahrheitende Schrift anhand von abstrakten und nicht geistlichen Argumenten zu verteidigen. Er sagt, von Anfang an sollten die inneren Beweise der Bibel, Gottes autoritatives Wort, ohne Angst und Hemmung dargelegt werden. Sie sollten mit absoluter Bestimmtheit und begleitet von Gebet vermittelt werden. So kann Gott, der Heilige Geist, die blinden Augen des Hörers für die überwältigende Beweislast der Bibel öffnen, so dass er Buße tut und zum Glauben kommt. Okay. Das heißt, dass wir uns folgender Methode bedienen. Zusammengefasst, Ausgangspunkt ist die Heilige Schrift und von da aus bewegen wir uns anhand der Schrift zur Schrift hin. Nun könnte jemand einwenden, oh, das ist ein gedanklicher Zirkelschluss. Ist ja kreisförmig, ne? Ist in sich geschlossen. Du argumentierst von der Schrift, anhand der Schrift, zur Schrift. Ja, das ist ja gerade, was der Nichtchrist kritisiert. Die Bibel ist ja sowieso nicht wahr. Wie kannst du dann immer wieder mit der Schrift anfangen? Du musst da anfangen. Du musst es zugeben. Die Bibel ist die höchste Autorität. Du musst immer wieder zur Schrift zurückkommen. Dieser Zirkelschluss ist normalerweise in einer Argumentation nicht legitim. In anderen Argumentationen. Aber dieser Zirkelschluss, gedankliche Zirkelschluss ist erlaubt, weil die Bibel die höchste Autorität ist. Die Frage stellt sich jetzt, wer bestimmt den Rahmen, innerhalb dessen die Argumentation geführt werden soll? Für uns als Christen ist wichtig, dass Gott und die Bibel immer im Zentrum stehen. Ist das verstanden worden? Vom Grundgedanken her? Wir fangen mit der Schrift an. Ja? Fangt nicht an zu beweisen, dass die Schrift die Bibel ist. Fangt nicht damit an, sondern setzt es voraus. So wie Gott, er stellt sich vor, am Anfang war Gott und er schuf Himmel und Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir wissen, wir müssen Gott nicht beweisen. Und Gott, Gottes Wort ist wahr. Vergessen wir nicht, wenn jemand die Lehre der völligen Verdorbenheit des Menschen im Sinne der Bibel nicht verstanden hat, dann wird er sein apologetisches Lehrgebäude zwangsläufig auch nicht zum Aufstellen bringen, sondern dann wird es zusammenstürzen. Einzig und allein Gottes Wort ist es, das lebendig machen kann und wirksam ist. Nicht unsere Worte, nicht rationale Argumente, nicht ausgeklügelte Wortführung, die wir haben, sondern allein sein Wort. Das sagt die Schrift immer wieder. Entweder glauben wir den Worten aus Hebräer 4, 12, wo es heißt, das Wort Gottes ist zweischneidig, schärfer als jedes zweischneidige Wort, oder wir glauben es nicht. Des Weiteren sollten wir uns immer bewusst machen, dass Gottes Wort unsere einzige geistliche Waffe ist. Wenn wir uns nochmal die Waffenrüstung Gottes vor Augen führen, die geistliche Waffenrüstung, wir haben viele Teile der Verteidigung, aber wir haben nur eine tatsächliche Angriffswaffe und das ist das Wort Gottes. Die beste Zusammenfassung ist deshalb, Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Und genauso machen Kinder die Weisheit dieser Welt zunichte. Und so hat Gott sich eine Weisheit errichtet durch die Worte von Kindern. Ein zweites Merkmal des Präsumptionalismus ist, dass es zu einem Frontalzusammenstoß mit den Ungläubigen kommen muss. Wir haben gesagt, das Gegenteil von Torheit ist Wahrheit. Gestern haben wir gesagt, Torheit ist nicht intellektuelles Unwissen, sondern eine Rebellion. Fordere den Ungläubigen auf, die Sünde zu lassen und gehorsam zu sein. Der Ungläubige muss sein Vertrauen in Christus und nicht in sich selbst setzen. Wie hast du es so vorhin gesagt, wenn sich ein Ungläubiger im Spiegel anguckt, was sieht er da?
Ja, das einzige Ding, was sie sehen, ist Gott.
Ihren eigenen Gott, sich selbst. Genau. In seinem Stolz meint er, Gott richten zu können. Der Ungläubige meint, Gott richten zu können. Fordere ihn diesbezüglich heraus. Konfrontiere ihn mit seiner voreingenommenen Hingabe an den Naturalismus und an den Rationalismus. Der Naturalismus ist der Glaube, dass alles natürlich erklärt werden kann. Oder Rationalismus, die Geisteshaltung, dass das rationale Denken als einzige Erkenntnisquelle besteht. Und das nichts anderes tun, nicht Christen. Vergiss nicht, wie Johannes der Täufer, Jesus und die Apostel evangelisierten. Was haben sie gemacht? Was hat Johannes der Täufer gemacht? Was war seine Botschaft? Tut Buße. Was war die Botschaft der Apostel? Tut Buße. Was soll unsere Botschaft heute sein? Tut Buße. nachzulesen in Lukas 24, ich glaube 47, ja genau, 47. Das ist immer noch unsere Botschaft heute, die Leute herauszufordern, Buße zu tun. Und zwar nicht erst nach 3 Jahren, nachdem du sie kennengelernt hast, nach 3 Jahren oder so, sondern du lernst sie kennen und wenn du die Gelegenheit hast, forder sie rauf, heraus zur Buße. Ich werde gleich noch mehr sagen, wie man das macht. Drittens, es handelt sich bei der Apologetik um absolute Verbindlichkeiten und nicht bloß um irgendwelche Möglichkeiten oder Zulässigkeiten. Das Christentum bietet absolute Gewissheit. In der Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 36, aufschlagen, Apostelgeschichte 2, 36, lesen wir, so soll nun das ganze Haus Israel mit ziemlicher Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl, nein, da steht nicht ziemlicher Gewissheit, da steht, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen. Das ist keine, es geht nicht um Ungewissheiten oder Möglichkeiten oder irgendwelche Zulässigkeiten. Es geht immer um Gewissheit beim Glauben. Lukas 1, als Lukas seinem Freund Theophilus schreibt, um ihm aufzuzeigen, was er erforscht hat, da sagt er, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst. Lukas 1, 4. Die Gewissheit. Oder die Zuverlässigkeit. Es ist eine Zuverlässigkeit. Ich rede von einer Zuverlässigkeit. Ich rede nicht von Unzuverlässigkeiten oder Möglichkeiten, sondern um Gewissheit und Zuverlässigkeiten. 1. Johannes 5, 13 schreibt Johannes, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Es ist nicht etwas Ungewisses, sondern wir können das wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und so ist es bei der Apologetik. Es geht um Fakten. Das Christentum bietet in sich unfehlbare Beweise. Das Zeugnis Gottes in der Natur und im Gewissen des Menschen. Die Einzigartigkeit der Bibel in der Geschichte. Unzerstörbarkeit und die Auswirkung der Schrift. Die Autorität der Schrift. Kein anderes Buch spricht in dieser Art und Weise. Wie kann man das beweisen? Das kann man nicht beweisen. Nur durch den innewohnenden Heiligen Geist, Spiritus Internum, Sanctum Spiritus Internum, ist das einzig zuverlässige Zeugnis dafür, dass die Schrift wahr ist. Wie konnte die Schrift, die inspirierte Schrift festgestellt werden? Nur durch den innewohnenden Heiligen Geist konnte man sagen, dieses Wort ist inspiriert. Warum? Weil der Schreiber der Schrift der Heilige Geist ist, das ist der Autor, der in uns lebt. Und nur der Autor der Schrift, der in uns lebt, kann das auch bestätigen, dass die Schrift das Wort Gottes ist. Die unvergleichbare Botschaft der Bibel, nur sie ruft zur Buße auf und fordert uneingeschränkte Unterordnung unter den Willen Gottes. Sie fordert uns zu einem biblischen Glauben auf. Auch die Wunder, die Auferstehung, die Erfüllung biblischer Prophezeiung sind alles gute Argumente im Alten Testament, wenn wir anführen, aber sie allein reichen niemals aus. Viertens, die biblische Apologetik ist ein fundamentaler Konflikt im Blick auf die Frage der Autorität. Deshalb in einem Gespräch beginne mit einer klaren Darlegung des Evangeliums und der vollen Zusicherung, dass es absolut wahr ist und allen Angriffen standhält. Ich habe gestern schon mal gesagt, geht nicht an einen Ungläubigen und sagt, könnte es nicht wahr sein, dass die Bibel recht hat? Das ist schon viel zu viel Zubilligung. Die Bibel ist wahr. Und du überzeugst es, als du redest als ein Überzeugter. Es sei denn, du bist nicht überzeugt. Dann bekehr dich erstmal. Okay? Aber glaubt ihr, dass die Schrift die Wahrheit ist? Dann steht für die Wahrheit auf. Frage nach, ob du die Möglichkeit hast, die christliche Weltanschauung vorzustellen. In einem Gespräch. Wenn du mit einem Ungläubigen hast, frag ihn einfach mal, sag mal, kann ich dir auch mal sagen, was die Bibel wirklich sagt? Du hast sicherlich viel von der Kirche gehört und das ist ja nicht gerade das, was das Christentum darstellt, in tatsächlicher Weise, sondern lass mich dich mal zeigen, kann ich dir das zeigen von der Schrift, was die Weltanschauung der Schrift ist? Wenn du dir die Möglichkeit hast, dann zeige folgende Dinge auf, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, die Schöpfung an sich selbst, seine Heiligkeit, die Sünde, den Sündenfall, die Person Jesu und sein Werk, den Zustand der Menschen, die Errettung, Buße, Glauben und die Notwendigkeit, dass der Mensch...
Ja.
Weißt du, wir haben uns überlegt vorher, wenn wir die Notizen ausgeben, dann können wir keine Kassetten mehr verkaufen. Nein.
Geschäftstüchtiger
Kerl. Ist nicht wahr, du sollst nicht lügen.
So viel Gewinn ist das nicht.
Nein. Okay, wir zeigen auf, dass Gott der Schöpfer ist, dass er tatsächlich die Welt gemacht hat. Wir zeigen seine Heiligkeit auf, die Sünde, die Sündhaftigkeit des Menschen, den Sündenfall, die Person und sein Werk, die Person Jesu und sein Werk. Wir zeigen den Zustand des Menschen auf. Wisst ihr was, wir können nur das Evangelium, die gute Nachricht erklären, wenn die Menschen die schlechte Nachricht wissen. Man muss erst die schlechte Nachricht präsentieren, dass sie ohne Gott verloren sind. Es macht nämlich gar keinen Sinn, wenn wir irgendein ein Vakuum 3 Sätze stammeln oder das Evangelium auf 4 Punkte reduzieren und sagen, Jesus ist für dich gestorben. Da guckt er dich an wie so ein Blödmann. Und zu Recht. Das kann er nicht verstehen. Wir leben in einer absolut illiterate, wie sagt man, in einer Analphabeten, in Bezug auf das Christentum. Die haben keine Ahnung, was das Christentum ist. Du musst ihnen sagen, wer Gott ist. Das Evangelium ist nicht nur 3 Punkte. Das ist 4 Punkte. Nein, das Evangelium ist der gesamte offenbarte Ratschluss, den Gott in seiner Schrift darstellt über Jesus Christus. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, wer der Mensch ist. Wer nicht um seine Sündhaftigkeit weiß, warum soll er denn, ja, was heißt es überhaupt, dass jemand für jemand stirbt? Was soll das alles? Das macht für den Nichtchristen keinen Sinn. Wir, die wir vielleicht in gläubigen Elternhäusern aufgewachsen sind, die können schon ein bisschen mehr damit anfangen. Aber oft sitzen auch Kinder da und haben keine Ahnung. Was bedeutet das eigentlich? Okay. Deshalb lasst uns das nicht so einfach machen, wenn wir das Evangelium präsentieren oder dass wir meinen, dass wir in ein paar Minuten, wenn jemand anders vorbeigeht, das Evangelium präsentiert haben. So einfach ist das nicht. Holt weit aus. Ruft den Ungläubigen dazu auf, sich dem Schöpfer unterzuordnen. Ich habe gerade über Jakobus 4 gepredigt, da heißt es in Vers 7 so, unterwerft euch nun Gott. Völlige Unterwerfung. Ich habe gestern schon mal gesagt, ist nicht nur Christentum ist nicht eine Hinzufügung zu unserem Leben. Noch eine tolle Sache dabei. Ich habe hier schon meinen Karate-Club und hier habe ich noch einen Tischtennisverein und jetzt noch ein bisschen Christentum dazu. Das ist eine totale Lebensveränderung. Deshalb ruft den Ungläubigen auf, dass er sich ihm, dem Schöpfer, unterordnet. Er muss seinen Verstand in der Abhängigkeit von Gott benutzen und nicht selbstständig denken. Das heißt autonom ohne Gott. Er muss Gott einbeziehen. Der antworte auf die richtige Verstandesfragen. Ich sage nicht, dass du nicht mit wissenschaftlichen Argumenten kommen kannst. Aber die Reihenfolge muss stimmen. Wenn du die Person nie herausgefordert hast, Jesus Christus anzunehmen oder dass er weiß, dass er schuldig ist vor Gott, dass er eines Tages die Hölle vor Augen hat, vor dem Richterstuhl stehen wird, vor dem Gericht, vom weißen Thron möglicherweise und dann verdammt wird, dann nützen alle Argumentationen, alle Widerlegungen durch unsere ausgeklügelten Argumente überhaupt nichts. Aber beantworte ruhig aufrichtige Verstandesfragen, gib biblische Antworten, lege biblische Beweise dar, die auf der biblischen Weltanschauung basieren. Wenn dich Leute nur provozieren wollen, dann trifft Sprüche, was war das Sprüche? Ich weiß nicht genau. Antworte den Toren in seiner Torheit. Ja, das merkt man manchmal, wenn Leute nur provozieren und keine ernst gemeinten Fragen da sind. Dann antworte ihnen so, wie die Schrift es sagt, in seiner Torheit. Sonst glauben sie noch selber weise zu sein. Ruf zur Buße auf. Und ich habe gerade gesagt, das ist die Botschaft, die wir verkündigen müssen. Nutze die dir gegebenen apologetischen Vorteile, nämlich die Bibel kann alles erklären. Gott hat alles erschaffen
und allem Leben verliehen. Er legte die Naturgesetze und das Gesetz der Logik fest. Das hat Gott gemacht. Deshalb können wir alles erklären. Der Ungläubige kann überhaupt nichts erklären und zieht immer wieder Gott zu Hilfe, um seiner eigenen Sicht Sinn und Anerkennung zu verleihen. Das ist eine nicht anerkannte Abhängigkeit. Ich habe es ja schon mal gesagt, er stiehlt. Er klaut von dem, was Gott ihm eigentlich gegeben hat. Er kann denken. Und er denkt manchmal sehr rational und gut. Warum? Weil Gott ihm dazu befähigt kann. Er kann auch rechnen, aber wisst ihr was? Er weiß nicht, warum er rechnen kann. Gleichzeitig hat der Ungläubige kein glaubwürdiges Argument gegen Gott vorzubringen. 1. Korinther 1,20. Nochmals, wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo ist der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Das sind alles rhetorische Fragen. Wo ist der? Es gibt keinen Weisen, der Gott standhalten kann, der dem Wort, dem weisen Gott, der Wahrheit standhalten. Es gibt es nicht. Du brauchst auch nicht eingeschüchtert sein, wenn du einen riesen intellektuellen Professor, der sonst was vertritt und wahnsinnig erkennt und auch ein Mensch wirklich intelligent ist. Wir streiten nicht ab, dass sie intelligent sind. Torheit hat, wie gesagt, nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es ist eine Rebellion. Wir müssen wieder zum Evangelium zurückkehren, immer wieder zum Wort zurückkehren, vom Wort hin her argumentieren, zum Wort hin. Wir müssen die Ungläubigen zu einer bedingungslosen Kapitulation führen und sie aufrufen. Sie müssen sich ganz unter die Herrschaft Christi stellen und ihren Verstand Gott unterwerfen. Seine Gedanken stehen über unseren Gedanken. Und deshalb zerstören wir mit der Wahrheit jede Höhe oder jede Festung nach 2. Korinther 10, Vers 5, die sich gegen die Erkenntnis Christi erhebt. Jede Philosophie fällt zusammen in sich. Ich habe Carrie von mir erzählt, dass ich gerade von einem Geologen, der 3 Universitätstitel gehört, der die Auslegungspredigten von John MacArthur über die ersten 3 Kapitel von Mose gehört hat, die Schöpfung. Ein ungläubiger Geologe mit 3 Universitätstiteln. Und er kommt zum Glauben. Er hat die Ansprüche Gottes gehört vorher, aber er wird auf einmal durch das Wort Gottes überführt. Sagt, das ist die Wahrheit. Und zur gleichen Zeit merkt er, ich kann meinen Job als Universitätsprofessor eigentlich an den Nagel hängen. Die werden mich nicht mehr unterrichten lassen. Was ich jetzt unterrichten werde, stimmt nicht mehr mit dem überein, was ich vorher geglaubt habe. Okay. Jemand hat einmal gesagt, der Ungläubige ist genauso töricht wie ein kleines Mädchen, das auf dem Schoß des Vaters, von dem es völlig abhängig ist, sitzt und ihn ins Gesicht schlägt. Genau so ist der Ungläubige. Er weiß gar nicht, wie abhängig er ist. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Und er ist völlig von Gott abhängig.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.